Gefunden werden ist tatsächlich Arbeit und Headhunter sind keine Zauberer. Fünf Mythen, die ich immer wieder gefragt werde. Natürlich als Personalleiterin habe ich auch den Blick hinter die Kulissen. Aber ich habe mir Dominik Roth ins Studio geholt, um tatsächlich mit den fünf Mythen der Headhunter aufzuräumen. Mein Name ist Tanja Hermann-Hurzig und ich begleite Fach- und Führungskräfte dabei, sich neu zu orientieren und zu gucken, was ist wirklich der richtige nächste Schritt.
Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist das eigentlich mit den Headhuntern? Und tatsächlich, gefunden werden ist Arbeit. Dominik Roth ist schon langjährig als Headhunter unterwegs, hat über 400 Executive Search erfolgreich abgeschlossen und arbeitet bei Mercury Urweil und hat dort mit vielen Fach- und Führungskräften zu tun. Wir haben gesagt, wir starten einfach mal in ein Interview und räumen mit ein paar Mythen auf. Weil ganz häufig fragen mich die Coaches, ja, welchen Headhunter sollte ich denn anschreiben? Welcher Headhunter arbeitet denn für mich? Und da haben wir gesagt, wir könnten vielleicht einfach mal sagen, so, wie funktioniert es denn mit den Headhuntern? Herzlich willkommen, lieber Dominik Roth.
Vielen Dank, Frau Hermann-Hurzig. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Das Erste ist ja, dass ganz viele Bewerber denken, Headhunter arbeiten für mich, ich muss nichts mehr tun. Wie ist das denn tatsächlich in der Realität?
Also es ist schon sehr weit grasierender Mythos, was Sie hier gerade auch erwähnt haben und adressieren, denn es ist ähnlich, man kann es ganz gut vergleichen, wie mit einem Makler in München, der eine Einzimmerwohnung zu vergeben hat. Für wen arbeitet der? Für den Auftraggeber, der die Einzimmerwohnung verkaufen möchte und nicht für die 200 Anwärter, die darauf pochen, eben diese Wohnung zu bekommen. Ich spreche jetzt ausschließlich, muss ich sagen, als Disclaimer für die Führungskräfteebene, wo es anders abläuft. Da haben wir keinen Fachkräftemangel, es ist ein diametraler Arbeitsmarkt, denn es gibt wenige Vakanzen und sehr viele Anwärter auf diese wenigen Vakanzen. Deswegen ist das schon mal ein ganz anderes Setup. Deswegen ist auch der Vergleich, diese Analogie zu der Wohnung in München, auf die sehr, sehr viele, hoffen. Und ist da eigentlich die beste Analogie, muss ich sagen.
Damit kommen wir ja sozusagen gleich zum zweiten Mythos. Headhunter sind nur fürs Top-Management zuständig.
Noch ergänzend zum ersten Thema. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich B2B. Ja, also damit ist gemeint zwei Facetten. Einerseits sind wir darauf bedacht, Aufträge zu generieren von Unternehmen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich Kandidaten, Kandidatinnen dann gerne interviewen und in Prozesse aufnehmen, wenn es ein adäquates Mandat zum Zeitpunkt im Haus gibt. Und das meine ich mit B2B-Interesse. Und wenn keines dieser Interessen sozusagen bespielt wird, haben wir keinen gemeinsamen Nenner und dann wird erstmal der Headhunter ehrlich gesagt nicht der Erfüllungsgehilfe der Wünsche sein. Ja, gerne, genau. Sorry, dass ich es nochmal angesetzt habe.
Nee, alles gut. Also ne, das ist ja auch, also ich glaube, es gibt einfach noch ganz viele, die sagen so, ich suche mir jetzt mal ein paar Headhunter raus, die in dem und dem Bereich unterwegs sind. Das finde ich grundsätzlich auch nicht verkehrt. Ja. Und gucken, wer arbeitet denn überhaupt in meiner Branche oder in meinem Level und da anzudocken. Aber es ist halt grundsätzlich, also es gibt natürlich Reverse Mentoring, das heißt, da sind die Headhunter unterwegs für Kandidaten und suchen dann in bestimmten Branchen, Firmen oder in bestimmten Zielkunden für einen Coach. Das ist aber eher selten.
Ja, und es funktioniert auch methodisch überhaupt nicht. Wenn man das mal ein bisschen runterbricht, wenn ich da kurz einhaken darf, welche Firma eröffnet denn einem inversen Headhunter so viel Transparenz, dass der dann versteht, okay, hier könnte eine Position zu besetzen sein und hier und hier und hier. Macht ja keiner. Also kein Vorstand setzt sich mit einem Inverse Headhunter hin und schaut, welche Positionen zu füllen werden. Dann würden die ja eher uns als Headhunter anrufen, denn wir nehmen auch ein Mandat. Und wir wollen nicht einen Kandidaten unbedingt platzieren. Also ich sage immer ganz böswillig, wenn die erfolgreich werden, werden sie ja Headhunter. Und dann da verdient man mehr, man hat eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit und man hat dann auch eine Longlist an Kandidaten. Also vielleicht dazu nochmal diese gehässige Fußnote vielleicht noch dazu. Ja.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass Unternehmen auf Headhunter zu,
Ja.
also normalerweise ist es so, dass Headhunter auf Unternehmen auf Headhunter
Genau, so
zugehen.
rum, ja.
Und dann sucht man ja auch spezifisch für diese Position.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist es ja immer ganz gut, ne, wenn man vielleicht eine Datenbank hat. Also es gibt ja Headhunter, die arbeiten noch oder wieder mit Datenbanken. Es gibt Headhunter, die arbeiten nur mit LinkedIn, weil sie sagen, da ist immerhin noch das aktuellste Profil meiner Datenbank vielleicht nicht mehr. Das heißt, auch das ist ja tatsächlich total unterschiedlich von Headhunter zu Headhunter, was ich mittlerweile schon gehört habe. Und Sie haben ja gesagt, mir braucht jetzt niemand irgendwie eine Bewerbung zu schicken und sagen, so Mensch, Sie sind doch Headhunter, haben Sie nicht einen Job für mich, richtig?
Ich würde, ja, dieser Eindruck, den erwecke ich hier definitiv. Ich habe aber nichts dagegen, wenn das passiert. Wenn die Erwartungshaltung klar ist, nehmen Sie mich gerne in die Datenbank auf,
Okay.
beziehungsweise haben Sie gerade ein Mandat, das passt. Fair enough, bekomme ich 10,
Okay.
15 dieser
Ja.
Anschreiben am Tag. So in meiner Region zumindest völlig fair. Und das ist auch die richtige Erwartungshaltung. Nur lassen Sie uns treffen, damit Sie mich kennenlernen und mich dann vermitteln, respektive, wenn Sie später ein Mandat haben, das tue ich nicht. Das
Okay.
ist sozusagen die falsche Erwartungshaltung.
Super. Und damit sind wir ja, ne, auch schon mehr oder weniger mittendrin, was das Thema heißt, Headhunter sind nur fürs Top-Management. Also ich als Personalleiterin hatte unterschiedliche Varianten, wann ich mit Headhuntern zusammengearbeitet habe. Aber aus Ihrer Sicht, ne, wo sind Sie da unterwegs oder was würden Sie den Menschen, die sich jetzt gerade bewerben, mit auf den Weg geben?
Also Headhunter sind nicht nur im Top-Management aktiv. Es gibt ja auch positionierte Personaldienstleister, die sich auf Fachkräfte spezialisiert haben. Und hier macht es wiederum sehr viel mehr Sinn, seine Unterlagen zu streuen, wenn man als Fachkraft positioniert ist. Denn dort funktioniert Reverse einfacher. Warum? Ich komme wieder zu dem Sinnbild des Arbeitsmarktes zurück. Es gibt ja dort einen sehr hohen Bedarf an Vakanzen und sehr wenige Bewerber. Im Gegensatz diametral, wie gesagt, zu dem Führungskräftearbeitsmarkt. Und da kann es definitiv schon Sinn machen, sich zu vernetzen und seine Unterlagen platzieren zu lassen bei diversen Unternehmen. Ja, das ist ein ganz anderer Arbeitsmarkt, in dem bin ich aber nicht aktiv. Und wenn man ehrlich ist, jeder spricht über Top-Management. Wenn ich jetzt, ich bin ja Headhunter im Executive Search, ja, also ausschließlich Führungskräfte, die Führungskräfteebene bedienen wir. Und da ist es dann auch so, dass wir die zweite Ebene, die dritte Ebene bedienen. Da geht es nicht nur um C-Level, CEOs und CFO.
Okay. Und wenn jemand Kontakt zu Ihnen aufnehmen möchte oder wenn Personen Kontakt zu Headhuntern aufnehmen möchte, auf welcher Schiene würden Sie das empfehlen?
Die meisten tun es auch über die E-Mail, ja. Manche über LinkedIn, auch fair enough. Dann habe ich da schon mal auch einen ersten Einblick. Also E-Mail und LinkedIn definitiv nicht per Telefon.
Okay. Ja, spannend. Also das ist ja auch tatsächlich total unterschiedlich. Da ticken auch verschiedene Menschen einfach unterschiedlich. Also, es gibt ja auch Menschen, die sagen so, nee, telefonieren ist erstmal nichts. Ich will mir erstmal einen Eindruck verschaffen. Und ich finde LinkedIn dazu ja super und würde auch immer tatsächlich LinkedIn für den ersten Kontakt empfehlen, um erstmal so zu gucken, ne, wie tickt jemand oder was kann ich denn da schon irgendwie rauslesen? Und das natürlich, wenn ich mein Profil irgendwie mal so geschärft habe, dass klar ist, wo stehe ich denn gerade und wo will ich hin? Und damit kommen wir ja auch schon so ein bisschen zu dem dritten Mythos. Wenn ich gut bin, finden die mich automatisch. Das ist ja auch noch von vielen ein Thema, die denken, ja, also ich muss mich bei Headhunter nicht bewerben, die wissen ja, wo sie mich finden.
Ja, okay, interessanter Mythos. Also es gibt heutzutage eine größtmögliche Transparenz des bestehenden Kandidatenmarkts. Das ist richtig. Das hat aber zur Konsequenz, dass persönliche Netzwerke zu Headhuntern immer redundanter werden. Denn auch wir gehen primär, also einer unserer Primärkanäle ist einfach LinkedIn. Ja, das heißt, nur weil ich jemanden kenne, ist das ja nicht unbedingt der beste Kandidat für diese spezielle Situation, für die ich suche, also für dieses spezifische Mandat. Ich bin meinem Kunden, dem Unternehmen verpflichtet, einfach eine gewisse Longlist zu recherchieren, um zu benchmarken, wer passt am besten. Ja, später machen wir dann auch noch Persönlichkeitstests und so weiter. Das heißt, es ist ja nicht meine Aufgabe, mein Netzwerk zu offerieren, sondern einen ganzheitlichen, holistischen Research stattfinden zu lassen und eine Marktanalyse zu haben und daraus dann die besten Kandidaten zu picken, kurz gesagt. Das heißt, daher ist schon mal ein Netzwerk zu einem Headhunter okay, das kann man machen. Nur ein professioneller Headhunter lässt den Kandidaten dadurch keinen Vorteil. verschaffen. So. Und jetzt, man kennt mich schon, also ich glaube, man überbewertet wirklich auch uns Headhunter. Wir sind sicherlich keine Heilsbringer, denn es gibt von uns circa 500-600 im Executive Search allein in der DACH-Region. Wenn ich jetzt die einschlägigen Leute kenne, 2-3 Konkurrenzfirmen von uns, die international sind, dann meine Wenigkeit, ja, dann habe ich nicht mal 1% des Marktes an Headhuntern irgendwie abgegriffen. Und dass man mich dann da kennt, bringt mir überhaupt nichts. Ja, denn also es bringt schon was im Sinne von, gut, man kann dann eher auf der Longlist sein, beziehungsweise man hat einen leichteren Zugang, man muss vielleicht kein langes Interview führen. Aber ich bleibe dabei, es ist unsere Aufgabe, systematisch zu researchen und den bestmöglichen Kandidaten zu präsentieren, nicht den am besten greifbarsten.
Und wenn jetzt jemand über LinkedIn auf Sie aufmerksam wird und sich vernetzen möchte, was wären denn so die ersten To-Dos, wo Sie sagen, also ne, LinkedIn-Profil sieht so interessant aus, dass ich mich gerne da vernetze. Also was sind so da die Do's und Don'ts? Also da können wir eine ganze Folge von machen, aber so das erste, der erste Eindruck.
Okay, also wenn es so rum ist, dann würde ich ohnehin dazu raten, es kurz zu halten. Ja, also was ich sehen möchte, ist, dass es ein gewisser Track Record, dass ein gewisser Track Record auch in Stationen zu finden ist oder in diesem Infofeld. Das ist dann für mich relativ leicht verständlich. Ist auch schön, wenn die Verantwortung auch schon mit drin steht, also sozusagen die Profit and Loss Verantwortung vielleicht, damit ich das ungefähr einschätzen kann und vielleicht auch eine kurze Unternehmensbeschreibung. Die gibt es nicht explizit als Feld bei LinkedIn, die muss man selber sozusagen einfügen. Dann habe ich schon eine gewisse Orientierung, wenn es Unternehmen gibt, geht, das jetzt vielleicht auch nicht mir bekannt ist. Ja. Und das wären so die gängigsten Dinge. Ich bleibe aber dabei, wenn wir über LinkedIn-Optimierung sprechen, dann sollte man reverse denken, wie kommt der Headhunter auf mich und nicht, wie sehe ich am besten aus? Und da kommen wir in diese Thematik der Boolschen Suche rein, das ist die Systematik, die Recruiter suchen, und danach sollte man sein Profil auffindbar machen. Denn lassen Sie mich kurz noch einen Satz dazu sagen, wie gering eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass es gerade ein Mandat im Haus gibt, das zu dem Kandidaten passt. Wenn wir ganz ehrlich sind, ja, und ich weiß, meine, ja, sagen wir mal, Teilnehmer der Branche, meine Mitbewerber sozusagen, Kollegen, Kolleginnen, die hören das nicht gerne, weil wir uns so wichtig erachten. Aber ein durchschnittlicher Headhunter, ich spreche jetzt nicht von mir, ich spreche jetzt wirklich von einem durchschnittlichen Headhunter in der DACH-Region. Was glauben Sie, wie viele Mandate hat er so auf erster, zweiter Führungsebene im Jahr?
Da bin ich schon länger raus, keine Ahnung.
Einfach tippen.
Ich weiß es nicht.
10 bis 12. Ja? So. Und unter diesen 10 bis 12 Mandaten muss gerade eines dabei sein, auf das der Kandidat nur so annähernd passt. Wenn wir sagen würden, Maschinenbau, CFO beispielsweise, dann ist schon mal da ein Haken dran, dann kann man sich den näher anschauen. Jetzt muss der noch besser passen als die systematisch geresearchten Kandidaten, was die Wahrscheinlichkeit wiederum verringern. Und der Prozess, der muss in einem gewissen Stadium sein, um diesen Kandidaten überhaupt noch aufzunehmen, der einen aktiv approacht. Ja, es limitiert sich die Wahrscheinlichkeit Richtung Limes Null. Ja, und das ist jetzt ein bisschen provokativ zugegebenermaßen, aber damit man sieht, es macht sehr viel mehr Sinn, uns Headhunter einfach opportunistisch zu nutzen als passiven Kanal und nicht als aktiven Kanal, die empfehlen mich irgendwo hin oder die nehmen mich sicher in ein Mandat auf, weil da gibt es gerade eins. Ja. Und da kommen wir eben in die Thematik der Boolschen Suche rein und sich besser auffindbar zu machen als der Rest. Ist einfach ein Vorteil und darin sollte man seine Zeit eher investieren.
Ich finde es auch nochmal spannend, dass Sie sagen, das Unternehmen kurz beschreiben. Also ich habe wie viele Lebensläufe gesehen, wo dann Müller Meier Schmitz GmbH steht und ich denke so, was machen die denn? Ne? Dienstleister, Produzenten, also wenn ich es nicht weiß. Oder mit verschiedenen Abkürzungen. Also ne, ich komme aus dem Fashion-Bereich. DOB ist mir klar, Damen-Oberbekleidung, aber das weiß halt auch nicht jeder. Und wenn ich in einem anderen Bereich unterwegs bin, nicht nur für die ATS-Systeme, sondern generell für Menschen auch Abkürzungen auszuschreiben, damit man weiß, in welchem Bereich jemand ist.
Ja.
Okay, dann habe ich noch einen vierten Mythos. Und zwar, Headhunter haben den geheimen Jobmarkt. Ich brauche gar nichts mehr zu machen. Verdeckter Stellenmarkt, ja, aber geheim Headhunter, also klar, ne, wann habe ich als Personalleiter einen Headhunter gesucht? Im Zweifel, wenn ich eine Stelle habe, die ich nicht selber besetzen konnte. Wenn ich eine Stelle habe und jetzt wird's geheim, die ich noch besetzt habe und der Stelleninhaber weiß noch nicht, dass ich mich von ihm trennen möchte, muss, dann ist es geheim. Aber ansonsten, so geheim ist es meistens nicht.
Das ist das einzige Szenario, oder? Genau.
Genau.
einziges Szenario,
Also
in dem
klar, die
es
habe ich natürlich
gelungen
auch
ist.
gehabt.
Gehen wir mal nicht, klammern wir mal dieses Szenario aus. Und ich meine, wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch kurz eine Abbildung zeigen. Ich weiß nicht, ob das für die YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen interessant ist. Und ansonsten für die Podcast-Hörerschaft würde ich es einfach kurz beschreiben. Und zwar, ich probiere es mal kurz, wenn es geht. Denn, wie gesagt, es sind keine, es ist ein diametraler Arbeitsmarkt zu dem Fachkräftemarkt. Und jetzt schauen wir uns mal genau an, wie eigentlich so eine Vakanz geresearched wird seitens der Unternehmen bzw. besetzt wird. Es gibt verschiedene Kanäle und Sie sehen, die laufen konträr zueinander. Denn ein Arbeitgeber, wenn er eine Führungsvakanz im Management zu besetzen hat, evaluiert zunächst sein eigenes strategisches Netzwerk. Das heißt, der Private Equity Owner, der Inhaber, der Vorstand, irgendwelche Beiräte, Berater werden angehalten, zunächst mal zu sehen, gibt es jemanden, den wir kennen, der das tun könnte? Beispielsweise CFO-Vakanz. Oder haben wir intern jemanden, den Head of Controlling, Head of Finance, den wir dazu sozusagen befördern können? Gibt es vielleicht Interimler, die das gerade machen, die wir übernehmen können? Das sind so die sozusagen Quick-Win-Kanäle und die Primärkanäle seitens der Unternehmen. Ja, und erst wenn sich da nichts ergibt, denn Datenbanken, Initiativbewerbung auf C-Level, C-1-Level machen gar keinen Sinn. Also HRler werden sehr spät da erst hinzugewonnen. Und das wissen Sie wahrscheinlich auch. Oftmals wird es dann, gibt es da auch nicht die geeigneten CVs. Und dann, wenn man nicht weiterkommt, geht man erst auf unsere Wenigkeit zu, investiert Geld in Stellenausschreibungen, Headhunter. Was machen jetzt aber bewerbende Senior Executives? Die gehen zuerst auf uns zu. Ja, was eigentlich schade ist, denn uns kann man ganz effizient über LinkedIn und zwar die richtige Auffindbarkeit bedienen als Kanal und man sollte sich auf den Primärkanal des strategischen Netzwerkens konzentrieren und dort erstmal an den Tisch zu kommen, sich langfristig zu vernetzen, in Pole Position zu sein. Darum sollte es eigentlich gehen. Und das ist zeitaufwendig. LinkedIn können wir innerhalb von 2, 3 Stunden so ausrichten, dass man gut auffindbar ist. Ja, man
Genau,
sollte sich
genau.
darauf konzentrieren. Und das
Richtig.
wollte ich Ihnen nochmal gezeigt haben.
Na super, danke, genau. Also ich finde es auch echt noch immer noch unglaublich, wie viele Menschen nicht strategisch netzwerken und gerade in diesen Positionen langfristig zu denken. Ein Netzwerk baue ich nicht von heute auf morgen auf, sondern ein Netzwerk entsteht. Also ich habe manche Coaches, die kommen über Empfehlungen, da habe ich die Leute 10 Jahre nicht mehr gesehen. Macht das ja auch schon ein bisschen länger. Von daher, und man sucht ja auch nicht täglich einen neuen Job. Also von daher, das ist es ja auch. Aber das sage ich auch schon, wenn ich an der Hochschule Vorlesungen halte, fangen Sie jetzt an, sich zu vernetzen und nicht erst, wenn Sie sagen, so, jetzt brauche ich einen Job, sondern tatsächlich da langfristig vorzugehen. Und viele Coaches kommen zu mir und sagen, ach, hätte ich sie doch bloß schon 6 Monate früher getroffen,
Ja,
um
richtig.
tatsächlich das wirklich mit Ruhe auch angehen zu können und nicht erst, wenn das Wasser bis hier steht und man sagt, so, jetzt ist es wirklich notwendig. Genau.
Ja, ist ja auch
Ja,
der
super.
Charakter
Also,
des strategischen Netzwerkens. Ja, also strategisches Netzwerken bedeutet ja erstens langfristig, zweitens situationsunabhängig und drittens so ein bisschen mit Reziprozität vorzugehen. Ja, erst geben und danach empfangen. Und der erste Aspekt ist ja Langfristigkeit und zweite situationsunabhängig bedeutet immer zu netzwerken. Ja, und nicht erst, wenn man es braucht.
genau, absolut. Dann habe ich noch den letzten und für ganz viele Menschen tatsächlich momentan so der Mythos schlechthin, würde ich mal sagen. 50 plus ist automatisch ein K.O.-Kriterium. Wie sehen Sie das? Sie sind ja noch jung. Ich bin ja schon über 50.
Also es ist
Sagen
definitiv
Sie jetzt nichts
nicht.
Falsches.
Ja, ich sag nichts Falsches. Ich verhalte mich nicht nur compliant, sondern ich sage auch die Wahrheit. Es ist falsch. Also ich muss sagen, ich hatte mal in meinem Podcast CEO Career Code eine Folge aufgenommen, 20 Ü55 Bewerbungen, so ein paar Tipps, weil es halt da schwierig wird. Also Ü50 schon mal überhaupt kein Thema. 55 hat sich sogar ein bisschen nivelliert. Die Unternehmen sind sehr viel offener geworden in den letzten 3 Jahren. Ich weiß nicht warum. Ich begrüße diesen Trend. Man attestiert halt immer älteren Kandidaten, Kandidatinnen weniger Drive und so weiter. Ist aber nicht so. Ja, es gibt vielleicht eine ganz schwache Korrelation dazu, aber es ist auf jeden Fall nicht kausal zusammenhängend. So. Und deswegen ist es, viele Unternehmen haben das erkannt. Ich muss mal auch sagen, ein Sweet Spot für jemanden, der 57, 58 ist. Es ist vielleicht jetzt nicht der typische mittelständische Unternehmensinhaber, der dann einen langjährigen CEO sucht oder CFO sucht. Ja, für den, der wird es immer kritisch sehen. Aber wenn ich 58 bin, dann könnte ich mich doch auf Private Equity Unternehmen konzentrieren. Denn dort zählt alles, zählt eigentlich nur der Track Record. Mhm. Und die haben auch eine kurzfristige Betrachtung. Die wollen vielleicht ein Exit-Szenario relativ schnell ansteuern. Das heißt, das wäre eher mein Sweet Spot. Ja, und ich habe dann trotzdem Möglichkeiten. Aber auch bei mittelständischen, inhabergeführten Unternehmen habe ich eine sehr viel größere Offenheit mittlerweile erlebt.
Also ich finde auch, also ich habe so einige Ü50-Jährige im Coaching, wo ich sage, also ganz ehrlich, sie fühlen sich doch auch nicht so. Ich habe selber als Personalleiterin natürlich auch Ü50 kennengelernt, wo ich sage, okay. Und das Schlimme ist ja, dass wenn wir eine Person kennen, wo wir sagen, naja, so den Drive hat die Person jetzt vielleicht nicht mehr, oder dass wir vielleicht auch sogar im Freundeskreis Menschen kennen, die älter sind, wo wir sagen, naja, also ne, kannst du beim Laufen auch die Schuhe besohlen.
Ja.
Aber das ist ja nicht das Daily Business und das ist ja auch nicht das, was ich tagtäglich erlebe. Und ganz viele sind tatsächlich, wenn ich Bewerbung und KI mache, da sind total viele Ü50 drin. Und selbst meinen Studenten, da habe ich neulich gestaunt, ich dachte so, naja, also wenn ich jetzt KI und Bewerbung bei Studenten mache, da erzählen die mir wahrscheinlich, was sie schon alles nutzen. Das ist überhaupt nicht so. Also auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Studenten mehr Drive haben. Also im Zweifel ist es sogar so, dass Ü50-Jährige sagen, nochmal Gas geben und die Jüngeren sagen, aber nur 4 Tage.
Eben, es gibt ja auch in meiner Generation dieser Kohorte der Y-er und Millennials auch viele, die halt auf Work-Life-Balance fokussiert sind, wohingegen mit 50er, der hat seine Kinder aus dem Haus, ja, der hat vielleicht auch eine gewisse Flexibilität bezüglich des Wohnorts noch, was man gar nicht mal anfänglich attestieren würde, weil eben die Kinder aus dem Haus sind, und hat dann auch einfach die Motivation, sich gestalterisch nochmal ganz anders einzubringen. Also ich stimme Ihnen da komplett zu.
Ja, super. Also, und ich glaube, also ich habe einen Podcast aufgenommen, Bewerbungsfrust. Da hat Sarah sich bei über 100 Unternehmen beworben als Rekruterin und hat gesagt, ey, Tanja, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Da habe ich gesagt, doch, ich höre es täglich. Und das hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Und ich glaube, die Prozesse in Unternehmen sind HR-mäßig echt so, dass ich mich häufig fremdschämen muss und sage so, boah, es geht echt gar nicht. Aber ganz viele leiten daraus ab, dass es Ü50 schwierig ist. Und das stimmt aus meiner Sicht einfach nicht. Und ich glaube, da zu gucken, das geht auch anderen so. Ja, ich habe schon Personaler im Coaching gehabt, die haben mir tatsächlich gesagt, ich darf keine Ü30 mehr einladen. Das müssen noch jüngere Menschen sein. Wo ich sage, okay, finde den Fehler. Also ich glaube, ich würde halt auch nicht das Geburtsdatum noch direkt unter das Foto kleben. Ja, also das ist natürlich was, wo ich sage, guck mal, so alt bin ich schon. Na, also das ist vielleicht nicht so gut. Aber ansonsten würde ich auch sagen, das ist auf keinen Fall das K.O.-Kriterium.
Nein.
Super. Was gibt es noch, was wir Menschen im Zusammenhang mit Headhunter mit auf den Weg geben können? Irgendwas, was ich jetzt als Mythos noch nicht gehabt habe?
Also wir hatten, dass wir nicht die Heilsbringer sind. Ja, wir hatten davon, dass es sehr viel mehr Sinn macht, uns passiv zu nutzen als Kanal.
Ja.
Und vielleicht ist das nicht ein Mythos, aber nochmal zu betonen, kümmern Sie sich in Ihrer Bewerbungssituation um Ihr LinkedIn-Profil nicht nur, was die Darstellung angeht, sondern um die Auffindbarkeit im Zuge der Bullshit-Suche. Ja, das, glaube ich, ist der wertvollste Tipp, den wir mitgeben können. Das ist eine Systematik, wie wir auf Ihr Profil gelangen. Es ist ähnlich als Analogie vielleicht SEO zu vergleichen. Ja, da kennen Sie sich ja auch noch besser aus als ich, ja, wie man an Ihrer guten Homepage sieht. Da ist es ja so, wenn man jetzt nicht auf der ersten Seite auftaucht, dann kriegt man halt so gut wie keine Anfragen. Und bei LinkedIn ist es ähnlich. Ich muss halt sehr hoch, sehr gut auffindbar sein innerhalb meines Sweet Spots im Arbeitsmarkt.
Ja.
Und das tue ich durch verschiedene Schlagworte, indem ich da richtig vorgehe. Wer da mehr erfahren möchte, kann sich gerne bei jemandem von uns melden. Ja.
Ja.
Und dann können wir darüber mal sprechen.
Auch Sie haben einen Podcast, da kann man auch nochmal reinlauschen und hören, was es alles an Tipps und Tricks vom Headhunter gibt. Von daher würde ich mal sagen, vielen Dank für das Interview und ich hoffe, wir haben auf jeden Fall schon mal mit den 5 Mythen aufgeräumt.
Vielen Dank Ihnen, hat mir Spaß gemacht.
Danke, dass Sie bis hierher gelauscht haben und ich hoffe, Sie haben das ein oder andere für sich mitnehmen können und wissen jetzt, sich nicht nur auf Headhunter zu verlassen und vielleicht nicht nur Headhunter anzuschreiben, sondern auch zu schauen, was kann ich machen, am schnellsten das Netzwerk aufzubauen, sodass es dann da ist, wenn Sie es tatsächlich brauchen. Sie bleiben stecken, Sie wissen nicht so richtig, wie Sie jetzt den nächsten Schritt machen wollen, dann vereinbaren Sie gerne eine virtuelle Kaffeepause mit mir und wir schauen einfach mal, was kann für Sie tatsächlich der nächste Schritt sein. Je nachdem, wann Sie das jetzt hören, im Oktober starten wir mit meinem Gruppenprogramm. Da geht es tatsächlich darum, dass wir über 3 Monate gemeinsam daran arbeiten, den nächsten Schritt, einen Schritt nach dem anderen zu machen, um dann genau dort anzukommen, wo Sie auch hinwollen. Und das weiß man am Anfang nicht so. Und es ist total cool, wenn man dann gemeinsam sieht, den anderen geht's genauso. Also meine Teilnehmer sagen immer so, war es schon vorbei? Das war super, hat total Spaß gemacht, hat mich in dieser Phase der Bewerbung super unterstützt. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, schauen Sie auf meiner Webseite.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-40.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-40.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.